herzlich willkommen heute nach der Sommerpause. Der August steht vor der Tür und in Wiesbaden ist heute mit dabei Professor Dr. Matthias Thomas, ein Kenner des Asset- und Property-Managements. Und bevor ich Sie vorstelle, Herr Thomas, vielleicht ein paar Worte von Ihnen selbst. Wer sind Sie? Was machen Sie? Ja, was ist Ihre Profession?
Ja, mein Name ist Matthias Thomas. Ich bin seit 2020 als Senior Director für den Bereich Institutional Sales bei der Real Exchange in Hamburg tätig. Und die Real Exchange in Hamburg ist unabhängiger Berater für institutionelle Investoren für den Handel von Immobilienfondsanteilen auf dem Sekundärmarkt. Und vorherige berufliche Stationen, unter anderem für INREF, dem Europäischen Verband für Investoren in nicht börsennotierte Immobilienanlagen in Amsterdam, Tätigkeit für einen deutschen Facility Manager und war Inhaber des Stiftungslehrstuhls für Immobilienmanagement an der European Business School in Österreich-Winkel und Wiesbaden.
Ja, ein profunder Kenner der Branche. Herr Thomas, ich freue mich, dass Sie heute da sind. Aber zunächst erstmal ein Blick zurück. Sie haben gerade den Begriff des Sekundärmarktes genannt. Was ist das für ein Markt? Er wird ja hin und wieder beschrieben, auch für andere Assets. Wie läuft das ab bei Immobilien?
Ja, also als Sekundärmarkt wird der Markt bezeichnet, bei dem sich Erstinvestoren oder die Erstzeichner eines Fonds, aus welchen Gründen auch immer, von ihrem Investment trennen wollen und eine Umplatzierung dieser Beteiligung im Rahmen einer Sekundärmarkttransaktion an einen anderen Investor erfolgt. Und als Real Exchange bringen wir Käufer, Verkäufer und Manager des Fonds zusammen und beraten, strukturieren und vermitteln nach den jeweiligen Erfordernissen dieser Akteure. Wir haben im Sekundärmarkt für institutionelle Immobilienfonds im Jahr 2020 Transaktionen im Wert von rund 2 Milliarden Euro beobachten können und bieten damit einen weiteren zusätzlichen Liquiditätsmechanismus an gegenüber der klassischen Rückgabe des Fondsanteils an die KVG, an den Fondsmanager. Klassisches Rückgabeverlangen nimmt ja typischerweise relativ viel Zeit in Anspruch, weil die institutionellen Fonds ja dann nicht über Liquiditätsreserven typischerweise verfügen, um diese Fondsanteile schnell innerhalb von 2, 3, 4 Wochen oder länger zurücknehmen zu können.
Ja, da passt es ja ganz gut. Aktuell wird ja viel darüber geredet, was ist im Rahmen der Covid-19-Krise passiert an den Immobilienmärkten und was wird noch passieren. Herr Thomas, wie nehmen Sie da die Nachfrage wahr am Sekundärmarkt? Ist es weniger geworden? Gibt es einen Angebotsmangel, Nachfragemangel? Wie ist die Situation da konkret?
Also wir sehen einen deutlichen Anstieg der Transaktionen. Ob das jetzt Covid-bedingt ist, das vermag ich also nicht zu sagen, oder ob es da also tatsächlich einen kausalen Zusammenhang gibt. Was wir beobachten, ist, dass institutionelle Investoren weiterhin einen ungebrochenen Appetit auf Immobilienanlagen haben. Wir sehen auch weiterhin eine Beliebtheit von ausschüttungsorientierten Produkten, die typischerweise risikoarm ausgestaltet sind. Das heißt, niedrige Fremdkapitalhöhen, lange Mietverträge, diversifizierte Produkte. Das ist eigentlich so das, was deutsche institutionelle Investoren gerade bevorzugen. Und das bevorzugen die sowohl auf dem Primärmarkt, das heißt für neu aufgelegte Fonds, wie auch auf dem Sekundärmarkt. Und der Anstieg der Transaktionen mag auch etwas damit zu tun haben, nicht nur mit dem Thema zunehmende Beliebtheit des Themas Immobilien, sondern auch mit gestiegenen Liquiditätsanforderungen aus einem aktiveren Portfolio-Management heraus. Also das heißt, dass nicht das klassische Buy and Hold, sondern dass eben gesagt wird, okay, ich stelle meine Investments jährlich auf den Prüfstand, vergleiche die mit meiner strategischen Asset Allocation und wenn ich eben Abweichungen von meinen Limiten habe, nach oben oder nach unten, dann passe ich meine Allokation an und nutze dabei gegebenenfalls auch den Sekundärmarkt.
Wir haben aber auch die Situation, dass die Investoren ihre Investitionsentscheidung auf Basis der Frage treffen, wie denn die Immobilie letztendlich gehalten wird. Also ist es eine Objektgesellschaft, die im Zweifel dann als Share Deal erworben wird. Und das ist sicherlich auch notwendig für Kunden, die am Zweitmarkt handeln wollen. Jetzt ist der Share Deal in den letzten Jahren in Deutschland natürlich massiv unter Druck geraten und auch die ein oder andere Partei hat dieses Thema ja auf der Uhr für den Bundestagswahlkampf dieses Jahr. Und wenn wir dann nach außen schauen und immer noch Luxemburg sehen, die sehr wettbewerbsfähig sind, drängt sich ja die Frage auf, sind denn deutsche Fondsvehikel international langfristig überhaupt noch konkurrenzfähig? Fällt Deutschland da zurück oder ist das vielleicht auch eine Fehlwahrnehmung?
Das ist eine exzellente Frage, Herr Thormann. Und Fakt ist, dass wir aktuell beobachten können, wenn man also sich die Statistik der Deutschen Bundesbank anschaut, gibt es Immobilien-Spezialfonds, die in Deutschland, das heißt also Immobilienfonds, die sich rein an institutionelle Investoren richten, mit Assets under Management von rund 180 Milliarden Euro und einem Netto-Fondsvermögen von rund 135 Milliarden Euro. Jetzt habe ich mir mal angeschaut, wie sieht es denn in Luxemburg aus? Und habe festgestellt, also in Luxemburg gibt es aktuell 450 Vehikel, die in Immobilien investieren mit Assets under Management von 88 Milliarden Euro. Das heißt, der deutsche Spezialfondsmarkt ist deutlich größer als der Luxemburger Markt. Und INREF hat auch noch eine Fonddatenbank, die den europäischen Markt abbildet. Und interessanterweise machen deutsche Vehikel 50% des europäischen INREF-Universums aus. Also so schlecht stehen wir da nicht da mit dem deutschen Spezialfonds. Aber es ist halt schon getrieben, dass es fast ausschließlich deutsche institutionelle Investoren sind, die in deutsche Immobilien-Spezialfonds investieren. Ist er damit konkurrenzfähig oder nicht konkurrenzfähig? Mit Sicherheit ist er eben in der jetzigen Struktur ist es noch nicht gelungen, den deutschen Immobilien-Spezialfonds hinreichend attraktiv auszugestalten, dass sich beispielsweise sein angelsächsisches Kapital darin wiederfindet. Aber das ist natürlich dann auch, da muss man auch fair sein, dass sowas dann natürlich nicht nur dem Vehikel angelastet wird, sondern dass also man da auch dann viel tiefer schauen muss in Themen wie Besteuerung, Doppelbesteuerungsabkommen und wie wird im Ausland dann werden die Erträge aus einem Spezialfonds behandelt versus der Erträge aus einer Personengesellschaft. Das ist natürlich auch ganz klar, dass also diese Strukturierungsfragen dann auch durch Doppelbesteuerungsabkommen dann international getrieben werden. Lass mich noch ein Wort verlieren hier zu dem Thema Grunderwerbsteuer. Wissen Sie, wenn die Grunderwerbsteuer 2% beträgt, zu einem Zeitpunkt, wo die Bundesanleihe vielleicht 6% rentiert, dann ist das also ein Betrag, mit dem viele Investoren leben können. Jetzt sind wir aber in einer Welt, wo die Bundesanleihe eben nicht mehr 6% bringt, sondern minus 42 Basispunkte bringt und auf einmal die Grunderwerbsteuer in einzelnen Ländern bei 6,5% liegt. Das heißt, dass die Grunderwerbsteuer zwei volle Jahresmieten zum Teil auffrisst, um die sozusagen, bevor ein Käufer anfängt, Geld zu verdienen. Und dass man sich also dann überlegt, gibt es Möglichkeiten, hier eine Transaktion so zu strukturieren, dass diese Grunderwerbsteuer nicht anfällt, mag eine Motivation sein. Die andere Motivation ist auch ganz klar, dass die Liquidität des Immobilienmarktes wird durch Share-Deal-Möglichkeiten gesteigert. In dem Moment, also, wo ich eben Bruchteile an Immobilien, ob das jetzt eine Aktie ist, ob das eine GmbH-Beteiligung ist, ob das ein KG-Anteil, ob das ein Fondsanteil, total egal. Aber ich erhöhe doch die grundsätzliche Liquidität und die Möglichkeit, in Immobilien zu investieren, indem ich also die Möglichkeit schaffe, über Gesellschaften in diesen Markt reinzukommen und dann eben Gesellschaftsanteile zu verkaufen. Also vor dem Hintergrund auch mit den neuen Regelungen zur Grunderwerbsteuer und zu Share Deals, ob es jetzt eine Verlängerung der Fristen und eine Verringerung eben der Beteiligungsquote von 95% jetzt auf 90% ist, damit wird sich auch in Zukunft leben lassen können. Aber wenn man jetzt alle zwei Jahre die Rahmenbedingungen ändert, dann wird es schwierig, Deutschland als Investitionsstandort für nicht-deutsche Investoren attraktiv zu halten, unabhängig dann von den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, weil einfach die Planbarkeit ist nicht gegeben.
Tja, gibt es denn da überhaupt Showstopper für eine Zweitmarkttransaktion oder was sind denn so was ist denn der Treibstoff, damit eine Zweitmarkttransaktion dann auch gut fliegen kann?
Also das hört sich jetzt total platt an, Herr Thormann. Der Glaube eben als Verkäufer, dass man immer mindestens NAV erzielt, wenn nicht gar eine Prämie, ist natürlich verkäuferseitig der Showstopper und käuferseitig ist der Showstopper zu glauben, dass auf dem Sekundärmarkt man Schnäppchen machen könnte und dass also alles auf dem Sekundärmarkt zu Preisen unterhalb des Nettoinventarwertes geschehen würde.
Also doch keine einfachen Deals am Zweitmarkt. Braucht man wahrscheinlich wieder ein effektives und aktives Asset Management, oder? Geht das überhaupt noch in diesen Tagen? Gibt es da die großen Benefits, die sich davon noch ableiten lassen?
Also selbstverständlich. Ich meine, das ist ja klar, was passiert am Sekundärmarkt. Auf dem Sekundärmarkt kauft man ja ein Wertpapier und dieses Wertpapier verbrieft eben die Beteiligung an einem Immobilienportfolio und zusätzlich kriegt man ja dann noch die Leistungen des Asset Managers mit. Die ist ja untrennbar, wird die ja mitverkauft. Das heißt, ein Käufer auf dem Sekundärmarkt schaut sich natürlich dann nicht nur die Immobilien an, sondern er schaut sich auch den Asset Manager, den Fondsmanager an. Wie ist der aufgestellt? Wie hat er sein Asset Management organisiert? Wie hat er sein Property Management organisiert? Wie hat er sein Facility Management organisiert? Hat er eine tragfähige Organisationsstruktur? Ist er krisenfest aufgestellt? Wie viele Schnittstellen gibt es? Wie funktioniert die Planung? Wie funktioniert das Controlling, die Steuerung, das Reporting? Und wie bildet sich in all dem dann natürlich also die Strategie des Fonds? Wie wird die runtergebrochen in Businesspläne? Also ganz klar, da ist also die Robustheit, die Tragfähigkeit des Asset Managers ist ein preisbildender Faktor in einer Sekundärmarkttransaktion.
Ja, da bietet sich ja die Frage an, mit der wir gestartet sind. Im institutionellen Asset Management, wie gut gerüstet ist denn die Branche jetzt für die anstehende Zeit? Also Krise, haben wir gehört, kommt gar nicht so richtig. Aber irgendwie wird es ja am langen Ende dann doch dünn. Sie haben ja die Mietverträge und auch die Spezialnutzungen angesprochen, die ja bei vielen Akteuren im Fokus stehen und den großen Preisverfall haben wir bei Hotels bisher ja auch nicht gesehen. Auch wenn die Steigenberger Gruppe jetzt in Frankfurt drei ihrer Flemingshäuser ja schließen möchte, so der große Clash ist noch nicht gekommen. Also ist die Branche gut gerüstet? Muss sie überhaupt gut gerüstet sein?
Ja, also es gibt ja diesen Spruch von The German Angst. Mark Twain hat, glaube ich, mal gesagt, ich hatte mein ganzes Leben lang Probleme und Sorgen. Die meisten von ihnen sind aber niemals eingetreten. Was möchte ich damit sagen? Also, dass man natürlich sich auf Krisen vorbereiten muss. Man muss sich auf veränderte Rahmenbedingungen vorbereiten. Als Erfolgsfaktor sehe ich an, wir brauchen in Deutschland Transparenz. Transparenz im Reporting, die gesamte Wertschöpfungskette entlang bis hin zum Investor. Wir brauchen Planbarkeit. Wir brauchen sichere Rahmenbedingungen. Und auch mit Regulatorik lässt sich leben. Sie hatten vorhin erwähnt, die Gesetzesänderungen im Bereich von Share Deals. Damit lässt sich leben. Es muss nur planbar sein und die Regelungen sollten sich nicht kontinuierlich ändern.
Ja, ich hoffe, dass alle das da draußen gehört haben, nicht nur die Politiker, sondern auch die Menschen in diesem Lande. Albert Einstein hat einmal gesagt, der Staat ist für die Menschen. Manchmal möchte man hinterherrufen, der Staat ist auch von den Menschen. Und drum danke ich Ihnen auch für Ihre Zeit, dass Sie bei mir heute waren und mir und den Zuhörerinnen und Zuhörern da draußen ein bisschen den Vorhang gelüftet haben. Worum geht es? Wir müssen weiterhin zusammenarbeiten. Das schafft Transparenz. Transparenz vermindert Unsicherheiten am kurzen wie am langen Ende. Und wer transparent arbeitet und professionell sich Gedanken macht, sowohl national auch international, der wird auch künftig seine Rendite erwirtschaften. Und am Ende des Tages ist es vielleicht gar nicht so schlimm, wie viele da draußen glauben. Angst ist immer ein schlechter Berater gewesen, nicht nur zu Zeiten von Mark Twain. Herr Professor Dr. Thomas, ich danke Ihnen sehr für Ihre Zeit. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Bis bald vielleicht sogar in 3 Monaten. Mein Gott, dann würden wir das Interview vielleicht schon wieder ganz anders führen. Vielen Dank für Ihre Zeit.
Vielen Dank, Herr Thormann. Würde mich freuen.